Alarmstufe.
Ein Podcast mit Hannah
und Zora.
Heute geht's mal um dich, Zora. Und zwar nur um dich. Ich freue mich richtig, weil wir befinden uns gerade in einer kleinen Pause und wir dachten, wir spielen nochmal die ersten Folgen, unsere Interviewfolgen aus. Und ich habe dich interviewt und dich mal ganz genau kennengelernt.
Du hast so richtig gebohrt.
Ich war top vorbereitet.
Du, ich nicht, weil ich habe an dem Tag erstmal schön mein Mikro zu Hause vergessen. Und es war mir so unangenehm, weil das unser erstes Zusammentreffen so richtig war. Wir kannten uns ja gar nicht. Wir haben uns ja bei einer Sendung kennengelernt und dann irgendwann nochmal auf einen Kaffee getroffen. Dann ist diese Schnapsidee mit dem Podcast entstanden. Und dann dachten wir irgendwie, okay, wie steigen wir überhaupt erstmal ein? Wir haben zwei Interviewfolgen gemacht. Hannah hat mich interviewt, ich habe sie interviewt. Und jetzt hört ihr das Interview mit mir. Also ganz viel Spaß euch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Doppelrahmstufe, ein kulinarischer Podcast mit Zora und Hannah.
Du sagst das immer so schön.
Oder? Ich habe es, als ich dieses Mikro bekommen habe, was wir uns ja bestellt haben, habe ich es reingesprochen und dann war ich so, das hört sich gut an.
Das ist ein guter Sound. Das ist ein sehr guter Sound.
So richtig so. Doppelrahmstufe, der kulinarische Podcast. Vielleicht Zora und Hannah.
Wir brauchen eigentlich noch so einen Jahrmarkt-Sound. Doppelrahmstufe. Vielleicht wird das unser Intro.
Das
kann
ich auch
krass. Das können wir noch nicht.
Oh mein Gott.
Ja.
Oh, sehr schön.
Geil. Ja. Hm? Da starten wir direkt rein, weil das bist ja sowas von du. Und diese Folge dreht sich nur um dich.
Sehr schön.
Kann das überhaupt nicht. Oh. Geil.
Warst du nicht so oft auf dem Jahrmarkt? Was?
Nee. Du?
Ah, früher, so eine Zeit lang war das schon Thema bei uns.
Aber auf dem Hamburger Dom oder was?
Nein, auf dem Zevener Jahrmarkt.
Den gab es wie oft? Einmal im Jahr, oder was? Ja, da war ich auch oft auf dem Jahrmarkt. War ich einmal im Jahr in Parchim auf dem Martini-Markt.
Ah ja, okay. Nee, bei uns hieß es tatsächlich Jahrmarkt. Und da bin ich dann mit meinen super coolen Freunden und mit meinem E-Spack, der in den Kniekehlen hing, natürlich, um die Boys auszuchecken, immer zum Dancer gegangen.
Mm. Zum Breakdancer.
Mm. Einfach nur, um da zu hängen.
Liebe ich, ja. Ich liebe
das. Das war so die Blüte meiner Pubertät, ey. Hart. Und ich war 11.
Ich war so, was kam denn danach?
Super Frühstarter.
Oh Gott, aber ja, ich auch. Oh, geil.
Oh, herrlich.
Oh. Ich will alles wissen über deine pubertäre Phase mit 11.
Oh, ich weiß nicht.
Finde ich eh interessant, weil, also okay, das hier wird jetzt hier heute die Zora-Folge. Ich quetsche dich aus mit allem, was ich so wissen möchte.
Okay.
Und wenn du über E-Specs in den Kniekehlen und Jahrmärkte redest, ich weiß überhaupt nicht, wie alt du bist.
32.
Ah ja, okay. Also Jahrgang 90.
Genau, ich werde nächsten Monat in 4 Wochen 33.
Das speichere ich mir gleich in meinen Kalender ein. Mhm. Dann weiß ich auch, wann du Geburtstag hast. Sehr gut. Also Alter haben wir geklärt. Okay.
Und ich frage jetzt an der Stelle nicht, wie alt du bist, weil es gibt ja im Anschluss auch noch die Hannah-Folge. Und dann,
ich muss mich auch ein bisschen zusammenreißen, bei allen Fragen, die ich dir stelle, direkt auch dann danach zu sagen, wie ich das
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das schwer ist.
Ich versuche mich zu zügeln, damit das hier eine spannende Zora-Folge wird. Genau, wir fangen mal mit den Hard Facts an. Ich weiß jetzt, wie alt du bist. Ich weiß, dass du in Hamburg wohnst.
Mhm.
Ich weiß, dass du vergeben bist. Mhm. Das interessiert ja auch immer ganz viele
Leute. Jetzt seit 4 Jahren.
Freund. Und du kommst aber nicht ursprünglich aus Hamburg, sondern du bist woanders aufgewachsen, oder?
Ich komme gebürtig aus dem Schwarzwald. Da haben meine Hippie-Eltern sich bei der Samenernte kennengelernt. Sie waren Saisonarbeiter in einem Bio-Kräuterhof.
Und das Samenernte.
Okay. Ja. Sie haben bei der Samenernte geholfen. Mein Vater ist gelernter Gärtner und meine Mama arbeitet schon seit ewigen Zeiten auch als Gärtnerin. Und die waren tatsächlich als Saisonkräfte da. Und haben sich dann da kennengelernt und haben mich gezeugt. Ich wurde da geboren und ich habe aber nur 2 Jahre oder so da gewohnt. Und dann sind wir nach Zefen gezogen. Das ist die Mitte von Bremen und Hamburg. Mhm. Und da kommt mein Vater ursprünglich her. Und da konnten wir in das Haus meiner Großeltern ziehen. Und in dem habe ich dann gewohnt, bis ich 18 war.
Okay, krass. Ja. Zefen.
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 Werbung. Hanna, wie du weißt, bin ich große Freundin der schnellen und einfachen Küche. Und deswegen freue ich mich sehr über unseren heutigen Werbepartner. Das ist die Bürger GmbH und Co. KG, also Bürger Maultaschen.
Alle kennen sie, oder?
Alle kennen sie, oder? Und ich liebe sehr, dass das unser Partner ist, weil ich arbeite wirklich schon extrem lange mit denen zusammen. Und zwar nicht nur in meiner Home-Küche, wo es bei uns auch mal schnell gehen muss, obwohl wir Köchinnen sind, sondern tatsächlich auch in unseren Läden. Also in dem Café, da haben wir auch ganz viele Schupfnudeln und Gnocchi. Die haben nämlich auch Rote-Bete-Gnocchi, die haben Kürbis-Gnocchi, die haben auch Süßkartoffel-Schupfnudeln, die haben Spätzle im Sortiment. Und das ist einfach eine gute Ware.
Voll. Also ich habe ja diese Mini-Gnocchi letztens mal ausprobiert, und zwar die mit Kürbis, und habe die hier mit meinem selbst geernteten Salbei, ein bisschen Butter, einfach so ganz, ganz, ganz schnell und easy angebraten. Und es war so lecky. Ich mag das, wenn das wirklich, und das kann Hanni dann auch mal machen. Weißt du,
ja, und da habe ich jetzt, weißt du, wir sind da jetzt hier auch schon so ein bisschen im Prepping-Modus. Der Kühlschrank ist aktuell schon immer loaded, das heißt, falls es losgeht, dann haben wir die schnelle Küche im Kühlschrank und da sind Maultaschen dabei. Sag ich dir, wie es ist.
Sag ich dir, wie es ist. Und die sind so schön divers einsetzbar. Kannst du Suppe mitmachen, kannst du einfach anbraten, kannst du ein bisschen. Gibt doch auch diese Thai-Style, ne? Maultaschen.
Ja. Super. Wobei ich sagen muss, das ist eins der wenigen Produkte, die ich noch nicht probiert habe. Aber jetzt, wo du es sagst, gehe ich gleich mal los.
Ja.
Und was ich auch geil finde, Maultaschen aus dem Airfryer. Kennst du?
Auch nice.
Dann werden die richtig knusprig. Dazu ein kleines Mayo, Mayonnaise-Schmelzzwiebel-Gedöns.
Okay. Ich glaube, ich muss auch nochmal los. Also, das Schöne ist, Bürger ist nicht irgendein Massenfertigprodukt, sondern Bürger ist ein Familienunternehmen, das seit 1934 auf Qualität setzt und sich wirklich für jede Ernährungsform etwas anderes ausdenkt, ob das jetzt vegan, vegetarisch, glutenfrei, laktosefrei und bio sein soll. Also man findet wirklich alles im Sortiment.
Und wir dürfen auch jetzt schon teasen, im Herbst kommt eine neue Produktlinie oder es kommen ein paar neue Produkte von Bürger auf den Markt. Und ich sag dir, Hanna, das wird lecky.
Das wird lecky. Ich bin auch richtig, richtig, richtig gespannt. Ja, also ihr findet Bürger überall eigentlich. Also bei Edeka, Rewe, Aldi Nord, Aldi Süd, Lidl, Kaufland. Also ich weiß wirklich auch keinen Laden, wo das nicht im Regal steht.
Kannst du einfach beim nächsten Einkauf dir mal was einpacken. Und falls du noch ein paar Rezeptideen oder Inspirationen suchst, alle Infos gibt's in den Shownotes, inklusive einen Link zum Produktfinder und zum Instagram-Kanal von Bürger. Da gibt's auf jeden Fall noch mal ein paar heiße Ideen.
Ja.
Werbung Ende.
Und sag mal, wusstest du da schon, du, wenn du so künstlerische Eltern hast, jetzt muss ich schon wieder aufpassen, dass ich nicht davon rede, was meine Eltern so machen. Finde ich interessant. Dein Vater ist Gärtner. Ist das schon wieder was deine Mama?
Meine Mama ist ein bisschen, das ist ein schwieriger Fall. Und ich weiß auch gar nicht, ob sie das so gut findet, wenn ich darüber erzähle. Ich mache das einfach mal und dann frage ich sie. Und ansonsten müssen wir es einfach rausschneiden. Mhm. Meine Mama ist in so einem Art Heim groß geworden und hatte nie besonders viel Aufmerksamkeit, weil sie halt ohne Eltern groß geworden ist. Und das heißt, Mama hat keine richtige Schulbildung genossen und hat dementsprechend auch keine Ausbildung gemacht. Und hat dann immer so sich so durchgeschlagen mit Jobs und hat viel als Näherin gearbeitet und ist total kreativ, mega talentiert und bastelt super viel. Und ich habe, glaube ich, auch super viel von ihr, was das so angeht. Und hat dann eben als Saisonkraft da meinen Vater kennengelernt, hat dann Kinder bekommen und war dann tatsächlich Hausfrau. Ja. Und mein Papa hat gearbeitet. Und als wir dann ausgezogen sind, hat Mama als Gärtnerin sich einfach anstellen lassen, obwohl sie es nicht gelernt hat. Also eigentlich ist sie Gärtnerin.
Ja, aber das ist auch, finde ich, ein Traumberuf, Gärtner.
Ja, Gärtnerin, und wir haben toll. So einen wunderschönen Garten. Und Mama, wir haben Hühner. Und das ist so wunderschön. Früher hatten wir auch Schafe und Ziegen tatsächlich. Und Mama hat selber Käse gemacht und so. Und es war so schön, wirklich. Wie sind wir da jetzt drauf gekommen?
Was deine Mama macht. Ich wollte wissen, was deine Mama macht.
Ach so.
Und der Papa ist Gärtner. Weil manchmal gibt es ja so eine Tendenz, man macht den Beruf, den die Eltern gemacht haben, oder hat irgendjemanden im Verwandtenkreis, der was Ähnliches gemacht hat. Und du hast dich ja schon auch für die Ausbildung zur Köchin entschieden. Mhm. Und da würde ich gerne wissen, wo das herkommt. Also wusstest du schon immer, dass das dein Traumberuf ist? Oder gibt es Verwandtschaft, die das gemacht haben? Ja. Wie bist du dazu gekommen, dass du dich dazu entschieden hast, diese Ausbildung zur Köchin zu machen?
Also Gastro ist bei uns in der Familie überhaupt kein Thema. So, wie gesagt, meine Mutter ohne Eltern, mein Papa, mein Opa ist Hausmeister gewesen und meine Oma Putzkraft. Mein Papa ist eigentlich Heilpraktiker inzwischen und wie gesagt Gärtner. Und wir haben mit der Gastro so eigentlich gar nichts zu tun. Aber bei uns auf dem Land vor 20 Jahren war das halt so, dass man halt noch eine Ausbildung gemacht hat, wenn man die Schule abgeschlossen hat. Oder vor 15 Jahren. Und ich war dann auch in der Schule irgendwie, hatte überhaupt keinen Bock, mein Abi zu machen. Und war auch so ein Hibbel-Philipp irgendwie und konnte nie stillsitzen und war immer super laut. Und habe dann ein Schulpraktikum gemacht und habe das dann in der Küche gemacht. Und dann habe ich halt mich da super wohl gefühlt, weil da ist es laut, da fällt es nicht auf, wenn du laut bist. Da musst du die ganze Zeit dich körperlich bewegen. So. Also fällt es auch nicht auf, dass du hibbelig bist. Und habe mich in diesem Umfeld einfach super wohl gefühlt. Und ich habe vorher auch schon zu Hause immer super viel gekocht. Und wie gesagt, meine Mutter und so, die hat früher auch selber Käse gemacht. Und ich war immer dabei. Wir hatten echt im Garten, wir haben alles angepflanzt, wir haben alles geerntet. Und ich habe schon immer so die Berührungspunkte mit Lebensmitteln gehabt. Und ich fand es mega spannend, immer was zu machen, wenn ich gespielt habe oder so. Ich habe nie einfach nur mit Puppen gespielt, sondern ich habe immer am Ende etwas gehabt. Ob nun irgendwie ein Mandala oder ein, hier, wie hieß das noch, Window Color oder Fimo-Perlen habe ich immer gemacht oder so. Also ich habe immer irgendwas gemacht. Und deswegen habe ich mich dann auch für das Praktikum in der Küche entschieden. Und dann war das eigentlich super schnell klar, dass ich da meine Ausbildung mache und los rausgehe aus der Schule. Und da war ich tatsächlich gerade mal 17.
Ja. Und dann hast du auch dich dazu entschieden, jetzt einfach in Zeven auch was dir zu suchen. Und du bist jetzt nicht explizit rausgegangen und hast gesagt, okay, ich mache jetzt eine Ausbildung zur Köchin und jetzt recherchiere ich erstmal, wo gibt's die beste Ausbildung oder wo ist ein tolles Restaurant in der Nähe oder.
Tatsächlich wollte ich ursprünglich Konditorin werden und habe dann auch geguckt, was es so gibt. Aber in Zeven, da gibt's halt nur so Bäckereien, von denen wir in der vorherigen Folge schon mal gesprochen haben, mit den Eiterbrillen.
Wo jede Creme gleich schmeckt.
Und ich hatte halt schon Bock, irgendwie so dieses richtig geile Handwerk dahinter zu lernen. Und dafür hätte ich dann halt aber nach Berlin oder so ziehen müssen. Und wie gesagt, ich bin gerade 17 geworden und das habe ich mich dann irgendwie doch noch nicht getraut. Und dann habe ich ja gedacht, ey, guck mal, ich habe 280 Euro im ersten Lehrjahr bekommen, ne? Davon habe ich meine Mofa bezahlt. Ansonsten kannst du dir halt überhaupt nichts leisten, so, ne? Und deswegen war das erstmal klar, dass ich das da mache.
Okay, also es war jetzt nicht der Traumberuf, den du schon immer machen wolltest, sondern es war das, was für die, in der Situation für dich.
Es hat sich einfach irgendwie richtig angefühlt. Ich mochte es gerne zu kochen. Ich habe super gerne was kreiert. Ich habe gerne mit den Händen gearbeitet. Und ich habe in dieses Umfeld einfach mega gut reingepasst.
Ja.
Und dann hat sich das irgendwie so geformt. Und dann dachte ich so, ja, irgendwie kann ich auch. Es gibt keine andere Möglichkeit als diese Ausbildung. Ja.
Und wie war so der Start in der Ausbildung? Also wie war es, da so anzufangen? Ist ja schon einfach immer so ein Riesenschritt, so eine Ausbildung zu machen.
Am ersten Tag, meine Finger, ich hatte überall so kleine Schnitte. Ich musste so einen Blumenkohl irgendwie in Röschen zerteilen. Und ich kam nicht klar. Ich war so nervös. Und ich habe wirklich bei jeder einzelnen Rose, die ich abgemacht habe, immer so mich in den Finger geschnitten. Und irgendwann hatte ich so 5 oder 6 Pflaster. Und ich habe mich so geschämt, weil irgendwann wollte ich gar nicht mehr nach einem Pflaster fragen. Sondern habe ich das alles irgendwie in so einen Tuschon, also in so ein Handtuch reingedrückt. Irgendwie, oh, es war so scheiße. Aber eigentlich war das erste Lehrjahr tatsächlich sehr spülreich. Wir hatten in der Küche keine Spülmaschine auch keinen Spüler, keine Spülerin. Okay. Und das waren immer die Azubis im ersten Lehrjahr. Und das heißt, ich habe im ersten Lehrjahr einfach sau viel abgewaschen.
Krass.
Sau viel abgewaschen.
Und das muss man durchziehen halt auch einfach.
Musst du einfach
das finde ich krass, okay. Ja.
Also wir haben natürlich auch so ein bisschen Salate, ne, Garde-Manger, Saladette aufbauen und so. Das war schon immer so unser Ding. Nachmittags dann auch so Frühstücksplatten für den nächsten Morgen vorbereiten. Bratkartoffeln schneiden, Zwiebeln schälen, halt so diese ganzen Hiwi-Aufgaben.
Also war die Küche vom Stil her schon so Landhaus?
Ja, Landhaus, Hotel, deutsche Küche, rustikal, 30 Zimmer, familiengeführt. Aber ich habe alle Skills gelernt, die man haben muss. Wir haben Hollandaise aufgeschlagen, wir haben Jus angesetzt, wir haben irgendwie unsere Schnitzel selber gekloppt, wir haben Cordon Bleu selber gemacht und so. Also wir haben schon auch, ich habe so alles, was ich für eine Grund, ich habe eine ganz solide Grundausbildung gemacht.
Ich finde es krass, weil es ist, da kommen wir ja dann in meiner Folge dazu, ist auf jeden Fall was ganz anderes als das, was ich in meiner Ausbildung so gemacht habe.
Ich bin so gespannt.
Ich finde es voll spannend, das irgendwie dann so auch mitzubekommen, weil das sind Das ist ein und derselbe Beruf, aber die Werdegänge können so unterschiedlich sein.
Aber weißt du, ich ärgere mich so manchmal tatsächlich, dass ich nicht weitergemacht habe. Ich habe dann ja nach der Ausbildung noch ein Jahr gearbeitet und dann habe ich aufgehört und habe dann studiert, was ich auch auf gar keinen Fall bereue. Das war wirklich die Time of my life. Aber jetzt im Nachhinein ist es manchmal für mich ein Handicap, dass ich mich ärgere, dass ich nicht doch eine geilere Ausbildung zum Beispiel hatte, weil meine Kochskills sind so begrenzt und ich habe so wenig Input von anderen Köchen, weil also man guckt ja dann, also es ist ja auch viel einfach abgucken, abgucken und aus all diesen Eindrücken machst du deinen eigenen Stil. Und ich habe so wenig Eindrücke einfach mitbekommen, dass ich super begrenzte Kochfähigkeiten habe. Das habe ich auch schon öfter mal erzählt irgendwie. Und das ist manchmal ein bisschen schade, weil ich halt auf der einen Seite halt als Fernsehköchin irgendwie total hohe Erwartungen an mich selber habe und die ZuschauerInnen haben auch diese Erwartungen an mich. Und ich habe richtig oft das Gefühl, dass ich diese Erwartungen nicht erfüllen kann. So. Und wenn es um Sendungsinhalte geht, wo irgendwie gewünscht wird, einen Lachs zu beizen oder so, dann macht mir das natürlich Spaß, mich damit auseinanderzusetzen. Aber mich ärgert das dann teilweise, dass ich
Du musst jetzt alles neu
mir das alles neu reinlesen. Und das kostet mich einfach teilweise mega viel Zeit, weil ich das dann natürlich auch, ich mache das ja vor der Kamera, das gucken ja extrem viele Leute, du willst ja kompetent rüberkommen. Dass mich das dann manchmal echt nervt, dass ich das nicht einfach weiß oder kann. Und gerade was so Fleisch und Fisch angeht, da bin ich so basic, ey. Und das manchmal wünschte ich, ich könnte da mehr Schäumchen und mehr Variationen und mehr Techniken und mehr
Skills einfach. Ja, ich glaube auch gerade so, wenn man so über Fisch und Fleisch redet, das ist ja Routine. Und das musst du dann einfach viel gemacht haben. Und wenn du das immer in deinem Restaurant oder die Ausbildung gemacht hast, wenn es es nicht auf der Karte gibt, dann kommst du ja auch nicht dazu, das oft zu machen. Weil ich weiß nicht, wie war deine Berufsschule? Da gibt es wahrscheinlich jetzt auch nicht.
So, wie war meine Berufsschule,
die Themen, was man da so... Eigentlich fragt man da ja auch viel ab. Und manchen Berufsschulen, es gibt ja zum Beispiel auch so... Deluxe, sage ich mal, Berufsschulen auch in Deutschland, wo du dann einen Monat im Internat bist und dann gibt's da die Weinlese und die Weinschulung und sowas alles. Und also, ich war ja, also da kommen wir auch dazu, aber wie war deine Berufsschule? Ich muss echt aufpassen. Wie war deine Berufsschulzeit? Also hast du da überhaupt was gelernt?
Nee.
Ja.
Also super wenig. Halt so ein bisschen was über so, keine Ahnung, HACCP, ne? Das ist ja das erste Layer, also HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points.
Immer nicht merken.
Das sind nur diese ganzen Hygienemaßnahmen, Hygieneverordnungen, ne, sowas lernt man dann natürlich. Und das braucht man auch irgendwie immer wieder. So, wenn man gerade jetzt, wenn ich irgendwie den zweiten Laden eröffne, musst du halt diese ganzen Verordnungen immer einhalten und so. Und halt so ein paar Gartechniken, Garnituren, was geht zu einem Wiener Schnitzel, die ganzen Kartoffelarten, Bäckerin-Kartoffeln, Herzogin-Kartoffeln, Markerkartoffeln, so, das lernst du dann natürlich schon alles.
Sport macht man auch.
Sport macht man natürlich auch. Werte und Normen hatten wir auch. In Englisch mussten wir immer die ganzen Gemüsesorten malen, weil sie dachte immer von der Hand zum Kopf. Und deswegen habe ich da immer schön meine Brokkolis gemalt.
Brokkoli auf Englisch?
Ja. Broccoli. Ist noch hängen geblieben.
Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Thema für sich. Ausbildung, schulische Ausbildung.
Ja, ich hatte aber einen richtig, richtig crazy krassen Praxislehrer. Der hat irgendwie auch immer in Berlin für die englische Botschaft gekocht, weil der Engländer war. Und der war so streng, das war so ein richtig, also heutzutage würde man einfach sagen, ein uralter weißer Mann. Und der war so streng, oh Gott, das war so ein Arschloch tatsächlich. Und ich habe so gelitten unter dem, ich habe so Schulwettbewerbe und so mitgemacht und bin dann irgendwann, dann qualifiziert man sich ja weiter. Und dann war ich bei der Niedersachsenmeisterschaft. Und dafür musste ich mit ihm trainieren. Und dann wurde ich acht Wochen von der Ausbildung freigestellt und war dann 8 Wochen lang jeden Tag mit ihm in der Schule. Ganz alleine. Ich hatte dann manchmal andere Azubis, die so Zweiter oder Dritter waren in den Wettbewerben, die mir dann das Mise en Place mitgemacht haben oder als Notfall sozusagen, falls ich krank werde oder so, dann teilnehmen können. Ey, ich weiß nicht, wie oft ich da rausgerannt bin, einfach nur geheult habe. Oh, es war so scheiße, es war so ein Idiot, ey.
Krass.
Ja. Er ist nicht mehr bei uns, deswegen kann ich auch sagen, wie er heißt. Herr Hawkswell.
Herr Hawkswell?
Ja. Okay. Das hört sich schon so richtig mies an, finde ich.
Das hört sich irgendwie ein bisschen nach Harry Potter an.
Ja, er war so wie Fräulein Knüppelkuh, so ein bisschen, als Kochlehrer. Kennst du nicht Fräulein Knüppelkuh? Dann egal.
Knüppelkuh. Oh mein Gott. Okay, geil. Ja, interessant. Frau Knüppelkuh. Wettbewerbe? Du hast Wettbewerbe gemacht.
Ja, voll gerne.
Ich hab's nie gemacht, aber...
Echt nicht?
Nee.
Hat dich nicht gebockt? Oder hattest du keine Lust zu? Nee,
und ich glaube, also da bei uns im Restaurant war das kein Thema. Da okay. hat keiner von denen mitgemacht, deswegen hat das auch schon
gemacht. Nee, ich war tatsächlich bei uns im Ausbildungsbetrieb auch die Einzige. Fanden die anderen Azubis auch nicht so cool, dass ich dann freigestellt wurde und so. Es gab richtig Beef. Aber ich bin sehr, sehr wettbewerbsfreudig. Ich mache das irgendwie voll gerne. Keine Ahnung, warum.
Aber des Wettbewerbswillen oder weil du dich in der Ausbildung, weil du so eine ambitionierte Köchin warst und gesagt hast, okay, ich will lernen, ich will mehr machen als das, was wir hier machen? Oder wie kam es?
Beides.
War das berufsschulbedingt, weil die Lehrer in Berufsschule...
Nee, die in der Berufsschule haben die uns das einfach nur empfohlen, so als Prüfungsvorbereitung. Und keine Ahnung, ich habe irgendwie, ich tanze immer aus der Reihe so und deswegen musste ich dann natürlich auch als Einzige das machen aus unserem Ausbildungsbetrieb und zum Beispiel das. Schon alleine deswegen musste ich es irgendwie machen. Und des Wettbewerbswillens wegen auch, das ist ein schwieriges Wort, weil ich einfach gerne an Wettbewerben teilnehme und weil ich auch cool fand, sowas mitzumachen, das zu sehen, wie das so abläuft und wie die Regeln da sind, wie man sich fühlt, wie die Prüfer drauf sind, wie das mit anderen, wie ist es mit den anderen dazu, wie schlagen die sich und so. Irgendwie das ganze Umfeld, das fand ich irgendwie cool. Das war so eine ganz eigene Welt.
Ja, und dann warst du wahrscheinlich auch perfekt vorbereitet für die Abschlussprüfung, die ich schrecklich fand, aber du hast die wahrscheinlich mit links
ja, tatsächlich.
Gemacht dann, oder was?
Ja. Ich hatte dann zu dem Zeitpunkt 4 Wettbewerbe, glaube ich, gemacht. Und die Prüfung war dann sozusagen der 5. Auftakt. Und das war dann tatsächlich ein Kinderspiel. Klacks.
Hast du, ich weiß, also klassisch ist das ja so, man bekommt 4 Wochen vorher einen Warenkorb von der IHK gestellt. Und da muss man so bestimmte Kriterien erfüllen. Man muss irgendwie ein halbgefrorenes im Dessert machen und oder eine Creme. Und man muss einen Braten machen und
ein
Vinaigrette machen und irgendwie eine Farce. Irgendwie muss man halt so Kriterien erfüllen. Da muss man sein Menü schreiben und das muss man dann da kochen. So war das bei dir wahrscheinlich auch.
Genau. Ja, jetzt, wo du das gerade gesagt hast, ist es alles wieder in Erinnerung bei mir. Ich habe eine Fischfarce gemacht tatsächlich. Man muss klären. Ich habe eine geklärte Fischbrühe gemacht mit so einem mit so einer Schollenröllchen. Das war mit einer Fischfarce gefüllt. Braten, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, was das war.
Ich hatte Lammkeule.
Ich glaube, wir hatten Wild. Ich hatte irgendwas vom Hirsch oder so, Hirschkeule, weiß ich nicht genau. Und als Dessert, ich glaube, Vanilleparfait oder sowas gemacht. So ein Rhabarbertörtchen und ein Erdbeersalat.
Ja, geil.
Ja.
Und da denke ich mir so, da können wir auch noch mal mehr drauf eingehen, aber ich habe es mir so schwer gemacht. Ich habe es so kompliziert gemacht. Es war einfach nur dumm. Ich hätte einfach nur simpel und einfach das fertig machen sollen.
Und das war tatsächlich die einzige oder richtig oft der einzige Grund, glaube ich, warum ich bei den Wettbewerben gewonnen habe. Weil alle anderen sich immer verzettelt haben. Und ich kam da mit meinem geschmorten Hähnchen um die Ecke und habe wirklich so klasse Basics gemacht. Aber ich hatte einfach immer einen sauberen Arbeitsplatz. Ich hatte die Zeit mega im Griff und hatte dann zum Schluss noch Zeit, mir irgendwie eine kleine Hippe auszubacken oder irgendwie noch sowas zu machen. Also ich hatte immer total die langweiligen Gerichte eigentlich, aber sie waren technisch
einwandfrei. Die waren fertig, wahrscheinlich waren die meisten.
Sie waren fertig, sie waren sauber angerichtet und sie waren einfach so zubereitet, wie sie zubereitet sollen. Und das gab dann einfach immer viele Punkte. Aber nicht, weil das Gericht irgendwie so top-notch war.
Ja, und das ist bei diesen Wettbewerben und auch bei der Abschlussprüfung, es interessiert niemanden, ob du was Experimentelles machst und was Modernes.
Ja. Fun Fact, vor 3 Jahren... oder vor 4 Jahren oder so, war ich dann mal bei einem Pasta World Championship in Paris dabei von Barilla. Und da habe ich nämlich in der ersten Runde gegen einen Norweger gekocht, der irgendwie in seinem Gericht 36 Zutaten verwendet hat und hatte dann auch so ein sous-vide gegartes Eigelb und so dann noch mit oben drauf. Und ich habe irgendwie so Pasta mit Ziegenkäsesoße gemacht und habe ihn auch einfach rausgekickt. Und ich habe mir so in die Hose geschissen vorher, weil ich dachte, Alter, er ist hier, kommt aus so einer Sterneküche, arbeitet irgendwie in einem der besten Restaurants in Norwegen, hat schon in Australien und so auf der ganzen Welt gearbeitet. Und ich stiefel dahin. Ja, also ich koche hier im Klimansland.
Pasta, Wasser, Ziegenkäse.
Geil.
Ja,
und ich habe die Haut noch so ein bisschen als Chips ausgebacken, weißt du, so.
Wow.
Und ich habe rote Beete-Sudels noch gemacht. So creative.
Oha, in Paris.
Ja, aber technisch sauber, weniger geil. Aber mehr.
Ja, manchmal ist es genauso. Ja. Muss genauso sein. Und würdest du nochmal auf die Ausbildung, ich finde das ja ein interessantes Thema, rückblickend sagen, das war eine schöne Zeit und du bist happy, wenn du rückblickend sagst, wie deine Ausbildung war? Oder wie war das? Was ist so dein Gefühl?
Es war tatsächlich die meiste Zeit eine coole Ausbildung. Also natürlich gab es Momente, wo ich als einzige Frau in dem ganzen Haufen die ersten 2 Jahre schon auch viel abgekriegt habe und viele Scherze auf meine Kosten gemacht wurden und du dann irgendwie, keine Ahnung, mit Erdnussbutter am Arsch beschmiert wirst oder ins Waschbecken gesetzt wird oder so. Irgendwie so eine Späße. Aber grundsätzlich hatte ich eine coole Ausbildung. Es war echt ein ganz gutes Team. Und die anderen Azubis waren cool. Und ich hab da gerne gearbeitet. Ich hatte einen Ausbilder, der war manchmal ein bisschen scheiße, ein bisschen streng und hat mich manchmal nicht ernst genommen. Und das, mit dem bin ich oft aneinander geeckt. Aber jetzt in der Retrospektive, man lernt ja so viel in dieser Ausbildung, ne? Alles, du wirst so krass geprägt von den Leuten, mit denen du da zusammenarbeitest, was du für einen Ausbildungsbetrieb hast. Und ich glaube, er hat schon auch viel dazu beigetragen, dass man irgendwie, also er hat mir zum Beispiel auch beigebracht, wann ich jetzt im Nachhinein einfach auch mal die Klappe halten sollte oder ne, wann man sich dann doch mal laut machen muss oder so. Also er hat mir viel so, da hat er mir schon viel irgendwie mit auf den Weg gegeben.
Ja, ich meine, man lernt ja auch in der Ausbildung, was
Teamarbeit.
Das war mir gar nicht bewusst, als ich da angefangen habe.
Mit den anderen Azubis und so, ne?
Ja, das wird zu deiner Familie, weil du so viel Zeit mit denen verbringst.
Oh Gott, ja.
Und alles mit denen teilst und ganz wichtig da irgendwie ist, wie du mit denen klarkommst.
Voll.
Und sowas. Aber ja, so eine Scherze wie Erdnussbutter.
An Arsch schmieren.
Wie würdest du sagen, rückblickend, was? Trauma oder es ist halt irgendwie so oder das sind halt auch irgendwie einfach alles noch Kinder gewesen.
Weil ja, meine, also die anderen Köche, die waren natürlich auch schon lange ausgelernt. Nee, Trauma nicht. Die Zeiten haben sich halt irgendwie geändert so und es hat sich Gott sei Dank auch in der Gastronomie viel geändert und ich fand es damals nicht immer witzig. Ich bin auch dann mal in Froster gegangen, hab geheult, so das war ganz klar, aber die meiste Zeit habe ich es schon mitgemacht irgendwie und habe dann auch zurückgeärgert.
Ja.
Ich glaube, das war der einzige Vorteil, den ich hatte, dass ich dann auch zurückgeärgert habe.
Man muss schon einfach auch tough sein.
Ja, also man kriegt ein derbe dickes Fell. So. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Freue ich mich schon auf die nächste Folge.
Ich finde es so hart, jetzt irgendwie aber nicht so meinen Senf dazu zu geben. Ich finde es mega interessant. Ist schon, Ausbildung ist ein krasses Thema. Hast du irgendwas erlebt, wo du sagst, das war echt überhaupt gar nicht cool und es war schrecklich? Also hast du so eine schlimme Erfahrung gehabt in der Ausbildungszeit, wo du dich irgendwie...
Also nicht...
Oder hast du einen schlimmen Unfall zum Beispiel?
Nee, hast der kam erst später.
Ja, in der Küche ist dir eine Bratpfanne auf den Fuß gefallen.
Nee, wir haben einmal hat die Fritteuse gebrannt.
Also ich bin sehr gebrandmarkt.
Ja, oh Gott, ich bin so gespannt.
Ich kann da einige blutige Geschichten erzählen.
Wir haben einmal die Fritteuse in Brand gesetzt. Aber da ist nichts passiert. Mhm. Der andere Azubi, der war dann Jahrgang unter mir, wollte das mit Wasser löschen.
Oh
What?
Der hat wohl in der Berufsschule nicht.
Der hat nicht aufgepasst, auf jeden Fall. Nee, der andere Azubi hat sich tatsächlich, also der mit mir im gleichen Layer war, der hat sich einmal richtig mies verletzt. Wir hatten immer so große Dosen, wo dann so Gewürzgurken und sowas drin waren. Und wir mussten die immer von beiden Seiten aufmachen, damit du sie platt zusammendrücken kannst, um Platz zu sparen. Ne? Also du machst die Decke von beiden Seiten ab, drückst die Dose zusammen und hast dann halt keine runde Dose mehr, sondern eine platte
Metalldose.
Dose. Metalldose, genau. Und zwar nicht so, sondern von der Seite. Und er hat die eine Seite nicht richtig aufgekriegt, hat es dann so umgebogen, hat die Dose dann umgedreht und dann stand unten quasi hoch diese halb geöffnete Dosenseite. Ja. Und dann wollte er die andere Seite abmachen, ist abgerutscht und hat sich quasi mit der Dose die ganze Hand einfach so aufgeschlitzt. Und war dann erstmal, keine Ahnung, wie viele Wochen lang krank.
6 Wochen ausgefallen. Oh, man verletzt sich auch in der Küche am seltensten mit Messern, oder?
Ja.
Also klar, ich zähle so ein Blumenkohl-Turniermesser zähle ich nicht als Messer.
Nee.
Aber mit so Schälern, mit Messern,
und,
mit Dosen.
Quetschen ist auch ein Thema. An diesen scheiß GN-Blechen, diese Metallbleche, die man in der Gastronomie, die sind ja alle genormt. Die haben am Anfang vor allen Dingen, wenn die neu sind, so dermaßen scharfe Kanten.
Ja.
Und dann bei der Saladette, wenn du dann in diesen Kühltresen diese Einsätze reinsetzen willst, ständig quetscht man sich. Und eigentlich hat man immer irgendwo so eine Wunde. Und wenn du dann anfängst, so Salatdressing oder so.
Ja.
Ah.
Das brennt.
Nee, aber mir ist in der Ausbildung nichts Schlimmes passiert tatsächlich.
Ja. Das ist doch gut.
Ja,
das ist doch eine gute Sache.
Kam erst später.
Ja. Das ist da bin ich auch schon. GM-Blech. GN, Gastronorm.
Gastronorm, genau.
Das genormt.
Das sind so Metalleinsätze, die sind alle genormt.
In einer, dann hast du
Drittel.
Dann gibt es Neuner, Neuntel, ein Neuntel.
Viertel,
Gott, das ist mir ein Halb. Viertel GN, halbes GN.
Genau, ja. Und die richten sich alle nach dieser, das ist wie DIN A4 oder so.
Ja, also und die kannst du quasi in die Schubfächer reinschieben, kannst in die Schubladen reinstellen, in den Ofen, passt die, in den Gastroofen.
Ja.
Einmal alles genormt.
Liebe
ich.
Ich auch.
Oh.
Ich wünschte mir manchmal auch, ich hätte zu Hause eine Küche, wo ich GN einsetzen hätte. So geil.
Ja, im Kühlschrank. Und dann willst du dann Blech und dann ist ja nicht genug Platz im Kühlschrank.
Oh,
und dann
passt das kleinsten Kühlschrank der Erde. Passt
Auflaufform nicht in den Backofen und dann musst du immer noch ein Gitter drunter machen. Oh.
Tell me about it.
Ich habe den größten Kühlschrank der Welt.
Echt? Ach ja, du hast ihn gewonnen. Aber dazu kommen wir auch noch.
Kommen wir auch noch mal. Okay, dann schließen wir jetzt hiermit mal die Ausbildung ab und gehen weiter, weil das finde ich auch super spannend. Weil du bist ja einen ganz anderen Weg gegangen nach deiner Ausbildung.
Ja.
Du hast es ja einfach erstmal.
Ich habe es erstmal sein lassen.
Sein lassen mit dem Kochen.
Ja, ein Jahr habe ich noch gearbeitet, aber irgendwie hat sich das Team dann aufgelöst. Die sind alle woanders hingegangen. Viele haben auch den Beruf an den Nagel gehängt.
In dem gleichen Restaurant hast du noch mal gearbeitet, ein Jahr.
Nee, woanders dann.
Anderen, ja.
Genau, ich hatte ja so einen ganz kurzen Sterne-Küchen-Ausflug so, aber das ist eine andere Story. Und habe dann ein Jahr noch gearbeitet, habe mir dann aber auch gedacht, so, ja, nee, irgendwie geht da noch mehr. Ich dachte, so ein Kochgehalt reicht nicht für immer. Ich wollte voll gern einfach ein zweites Standbein haben, wusste aber nicht was, weil ich kannte ja nur die Küche. Und hab dann, weißt du, dann überlegst du, ja, was kann ich noch machen?
Ja.
Da hast du 300 Millionen Möglichkeiten und Ideen, aber ne, so weißt jetzt auch nicht so richtig, wohin. Und dann bin ich erstmal nach Schweden gegangen, war dann ja Au-pair, weil ich erstmal rausfinden musste, worauf ich überhaupt Bock hab.
Ja.
Und dann habe ich studiert.
In Schweden, wo in Schweden?
In Südschweden war ich, in Småland. Hatte eine mega geile Gastfamilie. Ich hatte wirklich so eine geile Zeit da. Oh, ich habe so viele geile Leute kennengelernt. Gutes Essen gegessen, weil mein Gastvater war auch ein mega, mega guter Koch. Und mit dem habe ich super viel in der Küche gestanden. Die Kinder waren super toll und es hat einfach richtig, richtig viel Spaß gemacht.
Oh Mann, das hört sich so toll an.
Oh, ich würde es auch jedem wärmstens empfehlen.
Ich auch. Ich meine, ich habe auch Au-pair gemacht. Ich hatte vielleicht nicht die allerbesten Erfahrungen.
Okay, merke ich mir, frage ich deine Mama.
Aber es hört sich nach einem Traum an.
Es war wirklich. Du passt auch,
wenn ich dich bildlich jetzt mal so sehe vor diesem grünen Vorhang hier, sehe ich dich auch in Småland im Midsommar mit Blumen im
Haar. Oh, das war so schön, ja.
Es hört sich richtig, richtig gut an.
Oh. Do it. Okay. Ich kann es jedem nur empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, geht mal ins Ausland.
Und kannst du Schwedisch?
Ja. Ich habe tatsächlich, ich bin da zur Schule gegangen und ich habe so einen Schwedisch für Einwanderer-Kurs gemacht.
Muss man machen als Au-pair, ne? Wegen der Krankenkasse.
Ja, man muss irgendwie so einen Sprachkurs machen, aber was ist eigentlich egal? Man kann auch so einen Volkshochschulkurs machen oder so. Aber meine Gastfamilie hat mich da angemeldet, was richtig geil war, weil ich jeden Tag von 8 bis 12 zur Schule gegangen bin. Und wir haben beim Alphabet angefangen. Also wirklich from scratch. Und jeden Tag von Montag bis Freitag habe ich ein Jahr lang nur diese Sprache gelernt. Ich hatte 3 Kinder, die waren unter 10 Jahre alt. Die konnten natürlich weder Englisch noch Deutsch. Mit dem Kleinsten habe ich manchmal Deutsch gesprochen, mit dem war es egal. Ja, der war anderthalb, der hat gerade angefangen zu sprechen so, und der hat dann so ein bisschen was aufgeschnappt. Und dann habe ich es relativ schnell auch lernen wollen, weil man sonst gar nicht so richtig Fuß fasst irgendwie.
Ja.
Also wenn du Freunde kennenlernst und so, dann bist du immer die Einzige, die es nicht versteht. Das hat mich irgendwie genervt und ich wollte dann nicht, dass der ganze Raum dann Englisch sprechen muss, damit ich mich irgendwie unterhalten kann. Und ja, Schwedisch ist jetzt auch nicht so schwer für Deutsche zu lernen. Oder wenn man Deutsch kann.
Ja, interessant.
Ja.
Ich bin ja, Sprachen kann ich nicht. Kann keine Sprache.
Echt? Oh, ich liebe Sprachen.
Ich liebe Sprachen auch. Ich würde es gerne. Ich würde gerne irgendwie auch Französisch kennen oder so.
Ja,
ich
kann Französisch ist schön.
Ich kann das alles nicht so. Ich bin lernen ist nicht so meins.
Das ist aber, glaube ich, auch in dem Berufsfeld weit verbreitet.
Das Lernen nicht so.
Wir sind halt praktisch veranlagt.
Ja, voll, 100%. Unterschreibe ich alles.
Sehr gut.
Okay. Au-pair, dann hast du studiert. Das war auch ganz interessant.
Das war richtig geil. Wie ihr merkt, bei mir war viel richtig geil.
War richtig geil. Dein Leben hört sich einfach nur geil an. Richtig geil.
Oh, nee. Ey, das Studium hat richtig viel Spaß gemacht. Ich musste ein Jahr ins Ausland. Ich habe Tourismusmanagement studiert. Und deswegen mussten wir ein Jahr weg. Und ich war ein halbes Jahr in Spanien und ein halbes Jahr in Chile. Kurz bevor ich nach Spanien gegangen bin, hat damals dachte ich noch, es wäre die Liebe meines Lebens gewesen, von einem Tag auf den anderen mit mir Schluss gemacht. Und es hat mir so krass das Herz gebrochen. Wir waren fast 4 Jahre zusammen und ich habe wirklich so gelitten.
Den einen Tag später bist du dann weggeflogen?
Und nee, 3 Monate später.
Ah, okay.
3 Monate später bin ich dann weggeflogen. Und das war natürlich jetzt im Nachhinein ein mega guter Zeitpunkt, weil dann, und jetzt kommt das gute
Hast
Ende.
Hast du die nächste große Liebe deines
Lebens gekriegt? Nee, dann war ich Single und war ein halbes Jahr in Spanien und ein halbes Jahr in Südamerika. Ja. Also ich hatte eine mega gute Zeit und habe so viele Leute kennengelernt. Spanisch habe ich gelernt und habe in einem coolen Hostel in Chile gearbeitet und so. Und natürlich Südamerika ist so geil, da rumzureisen.
Ich war das noch nie aus Europa raus. Oh, ich habe noch nie mal einen Reisepass. Ich muss reisen. Ja, ich höre das immer, denke so, oh Gott.
Sehr empfehlenswert. Und dann, weißt du, dann war ich in Chile. Ich war 26, hatte keinen Freund. Ich hatte, das Einzige, was ich in Deutschland noch hatte, war ein Bankkonto. Ich habe mich kaum bei meinen Eltern gemeldet. Ich habe kein Radio, ich habe keine Nachrichten. Wir haben nichts gehört. Wir haben in dem Hostel gewohnt. Ich war mit einer Kommilitonin da. Die haben für uns eingekauft, wir haben Taschengeld bekommen und das Einzige, was wir machen mussten, war irgendwie 8 Stunden am Tag an der Rezeption zu sitzen. Ja. Und dann nachts sind wir surfen gegangen, haben Surflehrer abgecheckt und haben uns irgendwie mit Pisco Sour hier nach die Birne weggesoffen.
Das hört sich einfach nur gut an.
Es war so gut. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nicht so gut geschlafen wie in der Zeit, als ich da in Chile war.
Keine Sorgen.
Nee, keine Sorgen. Keine Verpflichtung. Das ist so eine einzigartige Zeit irgendwie. Das war wirklich echt, also mega.
Geil.
Oh
Mann, ja. Das hört sich richtig gut an. Richtig gut hört sich das an.
Ich kann direkt wieder los.
Ja. Oh Gott, ja, wie kriegen wir jetzt die Kurve zum Kochen? Das hört sich alles nach Surfen und Pisco Sour. Pisco Sour ist übrigens auch ein richtig guter Drink.
Ja, lecker.
Das ist ein geiler Drink. Von den Pisco Sours zurück nach Hamburg und dann gehen wir mal direkt in das Kochen wieder rein, weil dann hast du im Klimansland angefangen. Du wurdest angeklopft.
Genau. Aber schon bevor ich in Chile war, hat Finn mich angerufen. Er hat mir eine Facebook-Nachricht geschrieben, wie es mir so geht.
Ja. Das ist auch so eine andere Zeit gewesen,
ja,
voll, oder?
Auf jeden Fall. Und hat mich gefragt, wie es mir so geht, was ich so mache. Wir kennen das ja schon, seitdem ich irgendwie 7 oder 8 bin oder so, glaube ich. Und hat mir vom Klimansland erzählt, was ich natürlich auch schon mitbekommen habe und ob ich nicht Lust hätte, da zu arbeiten. Als Moderatorin, gibt ein gutes Gehalt, ist von Funk, bla bla bla. Ich kannte Funk natürlich überhaupt gar nicht, ja. Also öffentlich-rechtlicher Sender für YouTube. Und dann habe ich so einen Screenshot an meine Eltern geschickt und meinte so, hier, guck mal, was Finn von mir will. Weil unsere Eltern sind auch zusammen zur Schule gegangen damals schon.
Ach, geil.
Ich habe das dann abgesagt, weil ich musste ja noch mein Praktikum machen. Und dann hat Papa mich angerufen und meinte so, ich habe das gerade mal gegoogelt, was Funk ist und so. Das machst du auf jeden Fall. Und dann habe ich mir das nochmal angeguckt, dann habe ich mit Finn telefoniert und so. Und dann war ich in Spanien und war so, boah, scheiße, jetzt könnte ich entweder nach Südamerika gehen oder ich habe halt einen Job bei den Öffentlich-Rechtlichen und kann so ein geiles YouTube-Format im Klimansland machen und konnte mich nicht entscheiden. Ich war so, okay, gehe ich jetzt nach rechts oder nach links? Es geht nicht.
Ja.
Und dann habe ich mit Finn telefoniert und ich meinte halt, wenn ich jetzt das Praktikum nicht mache, ne, das kann ich nie wieder machen. Ein halbes Jahr einfach so nach Südamerika zu gehen. Ja. Ich muss das auf jeden Fall machen. Und dann haben sie gesagt, ja, wir gehen erstmal noch weiter in die Projektplanung. Wir bauen hier noch weiter den Hof aus und so. Mach das erstmal. Und dann haben sie tatsächlich gewartet.
Geil.
Und dann bin ich 4 Wochen früher wiedergekommen. Habe dann sozusagen, ich wollte eigentlich noch nach Brasilien, das habe ich dann nicht mehr gemacht. Und bin dann direkt
Vom Flughafen
ins Klimansland so ungefähr. Ja. Tatsächlich 2 Wochen später habe ich dann angefangen.
Krass. Und dann hat alles angefangen.
Und dann hat alles angefangen.
Weil ich, die erste Erinnerung an dich ist halt auch natürlich Kochmama. Also ich seitdem bist du mir ein Bild im Kopf, sagen wir mal so.
Wirklich?
Ja, weil mein Papa hat mir das irgendwann mal geschickt und hat gesagt, hier ist, das könntest du auch du sein. Ihr seid euch total ähnlich. Das hat mein Papa mir damals geschickt. Und ja, seitdem.
Das war auch einfach
dich im öffentlichen.
War eine gute Zeit. Ja. Es war ein cooles Projekt. Es hat super viel Spaß gemacht, im Klimansland zu arbeiten. Oh Gott, wir haben Sachen da erlebt. Ey, das kann man echt niemandem erzählen. Und ich war natürlich auch noch ganz klein und ganz aufgeregt und mochte kaum vor der Kamera sprechen, die ersten 2, 3 Male oder
Stimmt,
so.
Stimmt, das ist auch noch nie
Team
vorher
da war.
Gemacht.
Nein! Ja. Und dann guckst du in diese Kamera. Und denkst,
ich mag jetzt nicht meinen Namen sagen. Das kommt mir so komisch vor.
Und dann habe ich halt immer so total mich angestellt, weil ich es überhaupt, also ich habe mich so unwohl gefühlt einfach. Und dann hatten wir aber immer das gleiche Team und irgendwann habe ich sie dann alle kennen und lieben gelernt und dann war ich auch entspannter.
Und dann ging das auch total durch die Decke, oder?
Es ging relativ gut los, ja. Wir haben echt, also damals war das ja noch nicht so krass mit so YouTube-Formaten und so. Und dadurch, dass das natürlich auch, das Klimasland war schon mega erfolgreich und mega bekannt. Und ich habe halt die ganze Power von Finn irgendwie mitgekriegt. Und deswegen ging das relativ schnell, dass es erfolgreich war.
Ja, und mir war überhaupt nicht bewusst, dass das über Funk lief. Ich dachte immer, das gehört einfach zum Klimasland. Ich habe es gar nicht gecheckt, dass das von den
Öffentlichen... Nee, das war tatsächlich einfach ein separates Format, was im Klimasland produziert wurde, aber von Funk.
Ja, richtig krass. Ja, das war richtig groß.
Und das war auch für mich richtig groß.
Richtig cool. Und dann war es aber auch auf einmal wieder vorbei.
Ja, tatsächlich war das ein sehr kurzes Vergnügen jetzt so im Nachhinein, weil eigentlich gehen so Projekte dann doch immer über mehrere Jahre, weil man ja am Anfang sich erstmal was aufbauen muss. Aber so nach knapp anderthalb Jahren hat Funk auch so ein bisschen viel im Unternehmen irgendwie geändert und wollte dann das Format so ein bisschen umdrehen und anders machen. Und ich konnte mich damit nicht mehr so richtig identifizieren, weil ich eine klare Vorstellung von dem Format hatte und ich fand es einfach so gut, so wie es war. Und es gab wirklich nur so kleine Schrauben, die man natürlich immer dreht, um sich weiterzuentwickeln. So. Aber irgendwie haben wir einfach nicht mehr so richtig zusammengefunden. Wir sind aber auch nicht im Schlechten auseinandergegangen. Ja. Also so richtig benennen kann ich das auch nicht. Es war einfach dann, sie wollten mir keinen neuen Vertrag mehr geben unter den Bedingungen. Ich wollte nichts anderes machen und dann war so beidseitig, ja okay, dann war es das jetzt hier irgendwie. Ja. Aber es war trotzdem jetzt auch voll gut.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, manchmal ist es dann wahrscheinlich auch besser, dann zu sagen, dann machen wir es eben so und sind aber alle noch happy und dann war es einfach eine geile Erfahrung und es war ein cooles Projekt. Und hast du dir da, so was das Kochen angeht, was war so deine Vision? Was sollen die Rezepte aussagen? Was sollen die Videos aussagen? Was wolltest du rüberbringen?
Wenn man so ein Format auf die Beine stellt, dann definiert man natürlich vorher eine Zielgruppe und wen möchte man ansprechen und wie möchte man sie ansprechen. Und ich war ja nun mal Studentin. Ich habe irgendwie 4 Jahre vorher studiert und war halt immer auf richtig schmalem Budget unterwegs und habe mich viel vegan-vegetarisch ernährt, weil die Freundin, mit der ich in Chile war, die war auch Vegetarierin und dann habe ich es einfach mitgemacht. Und deswegen habe ich mich dann auch so ein bisschen daran orientiert und habe dann gedacht, okay, was ich transportieren möchte, ist eigentlich, dass du, egal in was für einem finanziellen Zustand du gerade bist und wie sehr du dich sehr oder gar nicht mit Kochen auskennst, ich kann dir zeigen, wie du einfach, genauso wie meine Ausbildung eigentlich auch war, die Basics in der Küche irgendwie hinkriegst. Einfach, nahbar. Genau, nahbar und halt wirklich auch einfach nachzumachen und dann nicht doch irgendwo noch eine Salz-Zitrone oder irgendeine Zutat, die man, Rosenwasser oder so, was man nie zu Hause hat.
Ja.
Genau, das war eigentlich so die Idee dahinter. Und genau die Zielgruppe, da haben wir dann auch tatsächlich getroffen.
Ja, voll. War ja, also hat alles geklickt, alle Boxen getickt, die man hätte ticken müssen. Ja, ich fand das immer mega cool. Ich habe das gerne angeschaut.
Jetzt im Nachhinein kann ich mir das nicht mehr angucken, ne?
Nee?
Och, so unangenehm.
Ja, kannst du dich selbst im Fernsehen sehen?
Ich gucke immer so mit so einem anderen Auge, glaube ich. Ich kriege ja manchmal dann so Rohschnitte oder Formate geschickt. So. Ich muss mir natürlich angucken, was aus dem Projekt geworden ist, um zu wissen, kann ich das, bin ich cool damit?
Ja.
Muss da irgendwas raus? Muss da noch irgendwas rein? Stimmt das Rezept? Stimmt der Ablauf? Und dann gucke ich es mir, meistens gucke ich mir eine Folge im Fernsehen an, um zu versuchen zu verstehen, wie der Zuschauer, die Zuschauerin das sehen könnte, ob es mir gefällt und was man an dem Format noch anders machen könnte. Aber ich gucke es nicht an, um mich anzugucken und das irgendwie zu bewerten, sondern ich gucke einfach nur so, ich tue es, als ob das jemand anders wäre.
Ja, das Große und Ganze eher so vom...
Ja, wenn ich jetzt eine Kochma-Folge angucke, dann denke ich immer so, oh Gott, was hast du eigentlich gemacht, ey. So albern.
War für die Zeit genau richtig. Ich glaube, das ist dann schon cool. Und du bist ja dann durch Funk quasi auch direkt dann zum NDR gekommen, oder? Oder war das so ein fließender Übergang?
Nee, tatsächlich habe ich dann erstmal noch meine Bachelorarbeit zu Ende machen müssen, weil ich habe dann zwar das Praktikum gemacht, aber die Bachelorarbeit hatte ich noch nicht. Habe mir dann erstmal ein halbes Jahr Pause gegönnt, weil ich ganz gut verdient hatte und habe mir dann ein bisschen was angespart und habe dann quasi in der Zeit nur die Bachelorarbeit gemacht und so kleinere Sachen, aber sonst eigentlich nicht viel. Und danach war ich dann an so einem Punkt und dachte, okay, jetzt habe ich kein Format mehr, jetzt habe ich einen Bachelor in der Tasche. Ich habe mich dann so beim Bauer Verlag beworben und wollte so Food-Redakteurin werden oder sowas. Habe halt nach einem ganz normalen Job geguckt.
Ja.
Und dann kam der Verlag um die Ecke und hat mir ein Buch angeboten. Und dann bin ich da irgendwie wieder so reingerutscht. Und dann eines Abends klingelte mein Telefon. Es war eine Redakteurin vom NDR und meinte, die Köchin für morgen ist ausgefallen. Kannst du spontan einspringen? Ja. Und dann habe ich 10 Minuten live meinen Nachmittag gemacht. Das habe ich dann ja 2,5 Jahre fast gemacht. Und dann hatte ich den Fuß in der Tür.
Ja,
Und dann habe ich zur richtigen Zeit immer die richtigen Leute kennengelernt, habe mich hinter der Kamera immer schön laut gemacht. Habe immer gesagt, so, ey, hier, wenn ihr noch mal eine Kochsendung machen wollt und so, dann ich bin am Start. Ja. Und das habe ich, glaube ich, oft genug dann einfach bei den richtigen Leuten auch gesagt und dann habe ich sie irgendwann bekommen.
Oh Gott, ja, ich kann das überhaupt nicht. Ich bin immer ein stilles Mäuschen. Schon ja. Auch smart.
Ja, wenn man was haben will, dann ja. Muss man es halt auch äußern.
Ja, das stimmt. Das ist echt verrückt. Und jetzt ist ja, ich meine, jetzt bist du richtig Fernsehköchin. Oder?
Ja.
Ich finde es auch ein, also ich finde, das ist also, immer so, ja. So ein Begriff, den man sagt, aber das ist ja schon einfach, nimmt einen großen Teil in deinem Leben jetzt schon auch ein. Also ja. neben deiner Selbstständigkeit, was ich eh auch nochmal ein spannendes Thema finde, du arbeitest mit deinen Geschwistern zusammen, ja. Da will ich gerne auch nochmal wissen, wie das so funktioniert. Ich meine, du hast einen Laden, einen Café und machst aber auch echt, also immer wenn ich dir schreibe oder wenn ich einfach sage, ja, ich sitze gerade im Zug nach Köln, ich sitze gerade im Zug, ich muss morgen noch ins NDR und dann mache ich noch hier ja. Und da. Und es ist ja schon auch immer mehr geworden, oder?
Ja, schon. Also ich mache schon viel Fernsehen, ich mache es auch mega gerne. Aber ich liebe diesen Kontrast, den ich habe in meinem Alltag. Keine Woche sieht gleich aus, kein Tag sieht gleich aus. Jeder Tag ist anders organisiert und anders terminiert irgendwie. Und ich liebe es, dass ich den einen Tag irgendwie bei der Küchenschlacht sitze und die tollen Essen da bewerte und geschminkt werde. Und ich werde vom Fahrer abgeholt und es gibt Caterings. Und man ja. Wird so richtig irgendwie auf Händen da durch die Sendung getragen. Und am nächsten Tag sitze ich da im Schimmel in der Baustelle und heule, weil es so ja. Schlimm ist. Den Tag später bin ich irgendwie in der Weinkantine und bin da mit dem Personal irgendwie am Shakern und schrubb da irgendwie die Fußleisten ab.
Ja.
Und am nächsten Tag, weiß ich nicht, fahre ich dann mit Theresa zu Björn Freitag zum WDR und drehe ja. Da eine Folge.
So. Oder sammelst Zuckerrüben.
Ja, aber man muss schon sagen, Fernsehen, davon lebe ich.
Ja.
So, das ist mein Einkommen, kommt nur vom Fernsehen. An den Läden verdiene ich nichts. Und deswegen ist das auch voll wichtig, dass ja. Ich das weitermache. Ich mache es auch einfach mega gerne.
Ja, ja, und das, ich finde es bei mir ja ähnlich, dass die Fernsehsachen, die finanzieren so ein bisschen auch die Freiheit, die man hat.
Auf jeden Fall.
Die wir haben, kreativer zu arbeiten und auch einfach mal Sachen zu machen, wo halt einfach kein Geld mehr rumkommt.
Ja, so, das
die
stimmt.
Aber einfach nur Spaß machen.
Ja.
So, also würdest du schon auch sagen, wenn ich jetzt fragen würde, womit verdienst du im Moment dein Geld, dann Fernsehen. Wäre das Fernsehen.
Ja, nicht mit Instagram, nicht mit YouTube, nicht mit Radio, nicht mit Podcast. Das meiste ja. Geld bringt tatsächlich Fernsehen und wenn man als Event für Events gebucht wird.
Ja.
Oder für Messen oder sowas. Da kommt immer viel bei rum.
So Moderation quasi.
Genau, auch. Moderation bringt viel. Und wenn du halt dein Gesicht hergibst für Werbung, was ich nicht so viel mache, eigentlich gar nicht, wirklich nur ganz bei ganz ausgewählten Sachen irgendwie. Aber ja, das bringt viel Geld.
Ja, schon verrückt, wie sich das dann einfach alles ja. So einmal so...
Ja, und so. Das ist natürlich auch krass, ne? Wenn du selbstständig bist, du weißt nie, für welche Formate... Also Anfang des Jahres ist die Seite meistens leer, Januar. Blank.
Ich war in so einem Loch.
Fuck mich mal. Du weißt halt nicht, was das Jahr bringen wird. Du weißt nicht, welche Sendungen kriegst du, wie oft bist du für die Küchenschlacht gebucht, wie oft kriegst du, wie viele Folgen drehst du die Sendung im NDR oder wird dir noch was ganz anderes angeboten, kommt noch ein anderer Sender um die Ecke. So, du weißt ja nie, wie viele Projekte kommen. Ja. Wenn du dann Projekte hast, die du eingetütet hast, wo das ist natürlich auch, das wissen vielleicht viele auch gar nicht, du wirst ja nicht als Einzige angefragt, du bist ja immer in so einer Art Wettbewerb. Du kriegst eine ja. Anfrage, die kriegst du manchmal auch, die kriegt auch eine Felicitas Teen, die kriegt dann immer so die gleiche, sag ich mal,
ja, und wir Beschreibung. Sind ja von uns, sag ich mal so, gibt es ja eh auch nicht so viele.
Genau.
Also Frauen im Kochfernsehen genau. Sind ja eh rar.
Und dann schickst du dein Angebot ab, bietest denen irgendwas an, so, weiß aber nicht, was die anderen machen, was geben die anderen für Angebote ja. Ab. Und entweder du kriegst den Job, manchmal kriegst du ihn halt aber auch nicht. Ja. Und dann sehe ich bei Instagram, sie hat den Job bekommen. Ja. Die Anfrage hatte ich wohl auch, aber ihr Angebot war wohl besser als meins.
Oh Gott, ja. Angebote. Ja. Kann ja. Ich gar nicht. Da habe ich alles abgegeben.
Das ja, ich auch. Das ist schlimm. Man soll aber auch nicht als Künstlerin selber verhandeln. Nee. Man verkauft sich immer unter seinem Wert.
Das und es ist gut, wenn jemand Bad Cop ist und du bist immer der Good Cop.
Richtig.
Und lächelst in die Kamera. Das sieht gut aus. Ja, ich weiß gar nicht, was dir da, wie oft das hin und her ging, wie oft jemand Nein gesagt hat. Ich dachte immer, das ist alles Blümchen und schön und alle haben sofort gesagt, juhu, das wird alles toll. Deswegen bin ich sehr froh, das abgeben zu können. Ja. Und jetzt nochmal auf deine Geschwister ein, weil du hast darüber noch nicht geredet. Du hast zwei Geschwister.
Genau.
eine Schwester und ein Bruder.
Kleine Schwester, großer Bruder.
Und ihr macht die beiden Läden zusammen.
Richtig. Wir haben eine Firma zusammen. Wir sind die Räuberbande.
Oh.
Räuberbande GmbH. Ronja Räubertochter.
Geil.
Die Rote Zora und ihre Bande. Und mein Bruder heißt Oliver.
Und Oliver.
Und Oliver. Oliver Twist, keine Ahnung. Der ist so, weil Ronja Räubertochter, da gibt's einen, der heißt Klein Clip. Mhm. Wir heißen ja alle Clip mit Nachnamen. Ja. Und irgendwie war Räuberbande, wir haben alle irgendwie, passt das so ganz gut.
Ja.
Genau. Und dann haben wir einmal die Weidenkantine und einmal das Blattgold. Und das Blattgold ist jetzt ja gerade noch erst im Umbau.
Da habe ich dich ja besucht. Es war sehr interessant.
Stimmt, ja, du hast mich ja besucht.
Ich war da an dem Tag, als wir uns dazu entschlossen haben, einen Podcast zu machen.
Ja.
Hast du mir deinen zweiten Laden gezeigt und das ist eine Bruchbude.
Den kann ich nicht mehr widersprechen.
Also das ist so ein geiler Laden. Mm. Der hat so viel Potenzial. Ja. Da steckt so viel Geschichte drin. Und ich bin reingekommen, habe die Fliesen gesehen und die Kacheln und da bin ich ja immer sofort, oh mein Gott, das ist so geil, schön. Da kann man so schöne Sachen draus machen. Aber fuck, du hast dir richtig was aufgeheizt. Das ist ein Projekt.
Ey. Das ist so das scheiße.
Auch nochmal, da bin ich sehr froh, dass unser Plan ist, jede Woche eine Folge aufzunehmen, weil da die gibt's. Reise...
Da gibt es auf jeden gespannt. Fall viele Updates regelmäßig. Im Moment passiert ja nicht so viel. Wir haben die Baustelle auf Eis gelegt und warten jetzt darauf, dass wir uns mit den Eigentümern einigen. Weil wir können das alleine nicht stemmen. Also der Zustand, für die es nicht wissen, ist einfach, wir haben diesen Laden übernommen, wir haben angefangen zu arbeiten und als wir dann so Fliesen und sowas abgeschlagen haben, hat sich einfach herausgestellt, dass der Laden einfach komplett nass ist. Die Kellerräume und die Lagerräume und die Küche sind im Souterrain und es ist einfach ultra nass. Es ist alles feucht, Schimmel wütet, alles ist brüchig, die Klinke haben Risse, es ist wirklich, alles ist morsch und marode. Wir haben noch Bleirohre, wir haben echt... Ich zeige jetzt gerade so einen sehr großen Kreis, den ich mit meinen Händen machen kann. So groß in etwa ist ja so ein Abflussrohr von einem Klo, ne? Mhm. Also was hinten so abgeht. Ja. Und wir hatten dann Klempner zu Besuch, die dann diese Rohre geprüft haben. Und insgesamt frei war noch so eine Walnuss, ein walnussgroßes Loch in diesem Abflussrohr war noch frei. Der Rest war Urinstein. Der hatte einfach 30 Jahre lang Pissoirs, die keine Spülung hatten.
So was geht?
Ey, what the fuck?
Okay, krass. Da muss alles raus und alles neu, eigentlich.
Ja. Ja.
Aber finanzier das mal.
Ey. Da ist schon echt ordentlich Kohle reingeflossen in das Projekt. Und deswegen können wir da jetzt auch nicht einfach irgendwie so einen Exit oder so in Erwägung ziehen, weil wir können jetzt nur geradeaus.
Und ich meine, ich weiß, das können wir auch vielleicht sonst rausschneiden, wenn du darüber nicht reden möchtest. Wir hatten beim letzten Mal schon drüber geredet, weil ich war sofort so... Das ist so ein Groschengrab, nennt man das. Ja, da ist schon so viel Geld reingeflossen. Ist Crowdfunding nicht eine Möglichkeit zu sagen, wir brauchen Unterstützung? Ich weiß, dass du da irgendwie so haderst, mit damit rauszugehen. Aber also ich wäre sofort so, wer unterstützt Zora? Wer möchte helfen, diesen Laden zu renovieren, weil er so wunderschön ist? Und ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, das halt irgendwie hinzubekommen, weil da schon so viel reingesteckt wurde. Und wie du vorhin auch schon gesagt hast, mit den meisten Sachen, mit den Läden verdienst du halt einfach kein Geld. Und alle denken, du hüpfst im Fernsehen rum und bist super reich, aber es stimmt ja einfach nicht. Sondern das ist ein Rieseninvestment, was du und deine Geschwister da irgendwie gemacht haben. Ja, so, ne?
Enorm.
Also es ist natürlich ein ganz schwieriges Thema zu sagen, ja, ich versuche das mit dem Crowdfunding oder irgendwie natürlich einen Investor zu bekommen, aber keine Ahnung. Weil das ist einfach ein riesen schwieriges Thema, glaube ich.
Also wir haben tatsächlich alles durchgespielt. Wir haben versucht, Investoren zu finden. Wir haben versucht, oder wir haben auch über Crowdfunding nachgedacht. Aber letztendlich kommen wir immer wieder zu dem Entschluss, warum sollte ich mir jetzt die Mühe machen, ein Crowdfunding auf die Beine zu stellen? Oder warum sollte ein Investor, der überhaupt sowieso das niemals machen würde, weil das Risiko enorm ist, investieren, wenn es doch eigentlich... Eigentümersache ist.
Ja.
Warum sollte ein Crowdfunding eine Wand trockenlegen? Das sehe ich einfach nicht ein.
Stimmt, ja.
Weißt du, weil es geht ja jetzt nicht darum, dass wir haben uns verkalkuliert und wir brauchen jetzt doch noch irgendwie, wir wollen jetzt hier noch eine schöne Decke machen und noch ein paar Lampen und so. Wir brauchen noch mal irgendwie 100 Riesen. Darum geht's ja gar nicht, sondern uns geht's ums gesamte Prinzip. Es ist einfach komplett das muss einfach komplett instand gesetzt werden, bevor wir da weitermachen. Ja. Und das ist nicht gegeben. Und dafür lohnt es sich nicht. Das sehe ich einfach nicht ein.
Ja, das macht auch Sinn. Natürlich.
Ja. Also wir haben uns natürlich trotzdem verkalkuliert. aber das ist ein anderes Thema. Ja. Das kriegen wir schon irgendwie hin so. Aber ja, der Rest ist einfach richtig kacke im Moment.
Nervenaufreibende. Ja.
Nervenaufreibende Gespräche, die man irgendwie dann mit Anwälten führt und Gespräche, die man eigentlich gar nicht führen will. Und da muss man ja auch noch mal dazu sagen, Ronja wird jetzt dieses Jahr 30, mein Bruder ist 39 und ich bin jetzt fast 33. Für uns ist das jedenfalls, für uns ist das alles neu. Wir haben das noch nie gemacht, wir haben noch nie mit Anwälten gesprochen. Ich habe noch nie so einen Streit gehabt irgendwie und deswegen ist es gerade einfach besonders unangenehm. Ich mache sowas nicht gerne.
Ja.
Ich bin auch immer, weißt du, so im Verhandeln, wo wir gerade eben auch schon bei den Angeboten waren, ich bin immer so, sag mir doch einfach, was du haben willst.
Ja, sei fair.
Sei fair und sag mir jetzt, warum, ich will jetzt nicht mit dir verhandeln, ich will jetzt nicht drunter oder drüber, sag mir einfach, was du haben willst. Aber so funktioniert das natürlich nicht.
Ja.
So.
Ja, ich bin eigentlich auch so, gib mir doch das, was du den anderen auch gibst, wenn du denkst, das ist eine faire Bezahlung, das so habt ihr schon immer gemacht, so fände ich es eigentlich in Ordnung, aber das funktioniert leider
nirgends.
Obwohl mir, ja, meine Schwester sagt mir auch immer bei allem, du bist zu günstig.
Ja.
Du bist zu günstig.
Meine Schwester auch.
Viel zu günstig.
Aber ich freue mich schon, weil du hast so viele Parallelitäten mit deinen Geschwistern.
Ja.
Reden wir in der nächsten Folge drüber.
Ja. Habe ich jetzt noch Fragen an dich? Ja. Eigentlich nur darüber, nee, haben wir eigentlich alles schon, eigentlich haben wir alles schon alles abgehakt.
Sehr schön.
Ich bin halt, ich finde es halt so spannend, weil es jede Woche gibt es da neue Themen, die man so.
Ja, und ich sag
neues,
dir,
da wird ein neues Kapitel aufgemacht.
Noch eine Tür, wo man durchgehen kann. Ich erlebe auch einfach immer so absurde Geschichten.
Ja, du hast König Charles heute mit meinem Bahnhof gesehen.
Das ist schon die geilste Sache. Das stimmt. Das war wild. Ja, nee, ich glaube, das wird gut. Ich freue mich extrem. Ich freue mich vor allem auf die nächste Folge, in der ich nämlich dich befragen werde. Und dann gibt es eine große Hanna-Folge.
Oh, ich freue mich auch. Eine letzte Frage habe ich immer noch. Was ist dein Lieblingsessen?
Ich hasse diese Frage.
Ich auch. Ich auch.
Das werde ich so oft gefragt, ne? Was soll ich da sagen? Käsebrot. Ich liebe einfach Brot mit richtig dicker, kalter, gesalzener Butter und einem richtig geilen Käse. Das ist mein Happy Place.
Ja.
Wenn ich ein kleines Hüngerchen verspüre, wenn ich ein großes Hüngerchen verspüre, wenn ich schick frühstücken möchte, wenn ich mich mal für ein leckeres Abendbrot entscheide und mal nicht kochen möchte. Ich lande immer wieder bei dem Käsebrot.
Ich freue mich auf nächste Folge. Ich freue mich, wenn du mir diese Frage stellst. Ich bin sehr gespannt drauf.
Okay. Ja, natürlich. Käsespätzle und so, ist alles geil.
Ja.
Weißt du was? Weißt du was? Jedes Mal, wenn es das bei uns im Laden gibt, feiere ich es so hart. Heringssalat.
Oh, mit rote Beete.
Mit rote Beete.
Oh mein Gott. Das ist Guilty Pleasure.
Bist du gleich am Aufregen über Heringssalat?
Nee, aber wirklich, letztens haben wir schon mal darüber geredet. Über Eiersalat. Und Hering ist gelassen. Wir haben meistens die Holy Trinity zu Hause. Und das ist absolutes Guilty Pleasure, weil es wird in den kleinen Plastikdosen gekauft. Heringssalat, Eiersalat, Fleischsalat.
Oh Gott, das ist so geil.
Auf Brötchen und auf Brot.
Da läuft mir direkt das Wasser im Mund zusammen.
Oh, ich find's so geil.
Oh, wir müssen jetzt schnell Mittagessen gehen.
Ja, wir gehen jetzt Mittagessen. Und dann nehmen wir noch eine Folge auf und dann reden wir über
dich.
Mein Lieblingsessen.
Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch. Bis in die nächste Folge.
Tschüss. Vielen Dank,
tschüss.
Hanna.
Tschüss, tschüss, tschüss.
Doppelrahmstufe.
Ein Podcast mit Hanna
und Zora.